Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Heinrich und Götz-George, das waren zwei der großen deutschen Schauspielerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Der Vater Heinrich, ein Theater- und Filmstar der Weimarer Republik, aber auch der NS-Zeit. Der Sohn Götz, eine Kultfigur des bundesrepublikanischen Kinos und Fernsehens in Klassikern wie Stonk oder als Tatortkommissar Schimanski. Beide waren Männlichkeitsidole ihrer Zeit, beide Verkörperungen ihrer jeweiligen Epochen, zusammen mehr als ein Jahrhundert Deutschland. Über beide Georges, Heinrich und Götz, hat der Journalist und Autor Thomas Medicus nun eine aufsehenerregende Doppelbiografie vorgelegt. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Thomas Medicus.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Deutsche Geschichte, Thomas Medicus, deutsche Biografien und Kulturräume ziehen sich ja seit vielen Jahren durch ihr publizistisches Schaffen, angefangen bei einer Biografie ihres eigenen Großvaters, des Generals Wilhelm Crisolli, über ein Buch zu Melita von Stauffenberg und bis hin zu einer langen Auseinandersetzung mit dem Kulturraum der deutschen Provinz. Jetzt also Heinrich und Götz-George, was hat Sie an denen fasziniert?
Fasziniert hat mich daran, wie Sie schon sagten, das Biografische, das Familiengeschichtliche, weil meine Bücher eigentlich alles Familiengeschichten gewesen sind. Also meine eigene Familie, selbst das Reisebuch durch Deutschland, war eine Aneinanderreihung von verschiedenen Lebensläufen. Also es lag irgendwie auf der Hand. Nun hatte ich mich in der Biografie von Melita von Stauffenberg, wie auch in der meines Großvaters, darüber geäußert, wie das Verhältnis von deutschen Familien und Nationalsozialismus ist. Und da kommt man dann irgendwann auf den Gedanken, dass der Nationalsozialismus in Deutschland irgendwann immer ein familiärer Komplex ist, an dem man nicht vorbeikommt und mit dem sich eigentlich alle Familien, auf welche Weise auch immer, auseinandersetzen müssen oder auch nicht auseinandersetzen. Aber es ist sozusagen immer da.
Das war auch bei den Georges ganz intensiv der Fall, wie wir gleich hören werden. Ja. Wir fangen vielleicht mal beim Vater an, bei Heinrich George. Ja. Der wird 1893 als Georg Schulz, kein so klangvoller Name, wie er dann später hieß, in Stettin geboren. Von Geburt und auch im Geist zeitlebens ein Mann des Ostseeraums, wie Sie schreiben. Ja. Dieser Georg Schulz geht ans Theater in Kolberg, Dresden, Frankfurt, später dann vor allem in Berlin. Er wird berühmt und er wird Heinrich George. Ein Star in einem unverwechselbaren Körper. Wie sah Heinrich George aus und wie hat er gespielt?
Er war ein sehr schwerer Mann, beziehungsweise er wurde zu einem schweren Mann. Er war, wenn man sich Fotografien ansieht, aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als er in Kolberg oder zum Beispiel auch Neustrelitz engagiert war, da sieht man einen ranken, schlanken, jungen Mann, ein Beau Vivant, ein Gentleman, der sich auch ein Smoking zugelegt hatte und der sehr maskenhaft auftritt. Ein Ideal seiner Zeit. Und dann kommt dieses ihn, wie viele seiner Generationsgenossen, erschütternde Weltkriegserlebnis. Und das hat ihn von Grund auf verändert. Auch eben in seiner physischen Statur, auch in seiner physiognomischen. Also er wurde dann sehr schwer, sehr gravitätisch, also passend zu dem Vornamen Heinrich, und körperlich sehr exzessiv auf der Bühne. Da fängt es an, dass er sich dem expressionistischen Theater annähert. Und da kam er gewissermaßen in dieser Phase im expressionistischen Theater, da war das Frankfurter Schauspiel der Hauptort in Deutschland, für dieses Jahr auch experimentelle Theater, muss man sagen, da kam er gewissermaßen zu sich selbst. Denn er hatte eben dieses Weltkriegserlebnis, nämlich er kam als schwer gestörter, wie man damals sagte, Kriegszitterer nach Hause. Im Übrigen ein Phänomen, das nicht nur seine Generation in Deutschland, sondern auch ein Phänomen ist, das man in England, Frankreich und anderen Staaten findet, die am Ersten Weltkrieg beteiligt gewesen sind. Also ein sehr interessantes, letztlich auch kulturgeschichtliches Phänomen.
Sie machen dieses Traumaerlebnis ja in Ihrem Buch ganz stark. Und dass Sie sagen auch und schreiben auch, dass sich das mit seiner Kunst auf eine ja fast schon teuflische Art eigentlich mischt. George lebt ja auch exzessiv. Er ist ja nicht nur expressiv auf der Bühne, er lebt auch exzessiv. Ja. Er trinkt, er prügelt sich. Ja. Und das wird aber zugleich auch als etwas empfunden, was dann in der Zeit auch der Kult des Authentischen ist.
Ja, genau. Das ist vielleicht im expressionistischen Theater auch schon der Fall. Was da wichtig ist, finde ich, also was man an den Stücken von Kokoschka gut sieht, diese antizivilisatorische Kritik, die sich da auftut. Und das ist sehr problematisch, finde ich, weil man merkt, das ist im Grunde genommen auch so das Lob des Barbarischen, das man da spürt. Da passte George gut hinein, denn sozusagen die Symptomatik, die er als Kriegshysteriker besaß und die ihn auch in eine Klinik brachte, die konnte er sehr gut verwenden, um sie auf die Bühne zu bringen. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein bewusstes Konzept gewesen ist, aber da kam sozusagen, ich glaube, das ist auch maßgeblich für Heinrich George, da kam seine Person mit dem Zeitgeist auf eine unglaublich beeindruckende und letztlich künstlerisch auch produktive Weise zusammen.
Und darin unterscheidet er sich ja zum Beispiel auch von den großen Antipoden eigentlich, von Werner Krauss oder von Gustav Gründgens, die große Verwandlungskünstler waren. Ja. Sie schreiben über George, er war gerade kein Verwandlungskünstler, er hat eigentlich sich selbst gespielt, er war eigentlich eine Art Performer.
Ja, das haben auch viele Zeitzeugen so gesehen. Das Authentische war das, worauf es ihm ankam. Ich finde, das merkt man auch später noch in seinen Filmen in den 40er Jahren, die man kritisieren muss und die schlicht und einfach Propagandafilme sind. Da hat er immer diese Nonchalance und das hat was ganz Bezwingendes. Er war eben immer dieser erdenschwere Schauspieler, der seine Physis auf der Bühne präsentiert hat, der auch sehr aggressiv sein konnte, der sehr laut sein konnte, was auch in der Anfangszeit oder auch zu bestimmten Zeiten von den Theaterkritikern kritisiert wurde. Und dann hat er aber irgendwann mal auch den Sprung hinbekommen, dass er die leisen Töne aus seinem Körper hervorzaubern konnte. Und ja, das war sozusagen die Schauspielkunst, die er dann bis zum Ende der 20er Jahre entwickelt hatte. Also wir sprechen jetzt nur über das Theater. Sehen kann man das dann halt am besten in den Filmen.
Sie sprechen davon und schreiben davon, dass der Expressionismus zusammenfällt mit dem, was Sie eine Krise der Männlichkeit bezeichnen. Was ist diese Krise der Männlichkeit und wie würden Sie das beschreiben?
Die ganze Nation, ganz Deutschland, war in einer unglaublichen Depression. Einmal durch die Kriegsniederlage und dann Krise der Männlichkeit. Der geschlagene Mann war immer auch der versehrte Mann. Das war der körperlich versehrte Mann, der Invalide. Das war aber auch der, wie eben Heinrich George selbst, psychisch versehrte Mann. Wir kennen das gerade ganz, ganz deutlich aus dem künstlerischen Werk von Otto Dix, der auch Heinrich George dann porträtiert hat. Wir kennen das von Max Beckmann, der auch ein Kriegstrauma hatte.
Also auch George gemalt hat.
Auch George gemalt hat. Das war ein nationales Trauma, das sich jetzt auch wieder in George und auf der Bühne dramatisch repräsentiert. Da gibt es auch eine ärztliche Diagnose aus Frankfurt, dass er verschüttet wurde in einem Graben oder in einem Unterstand. Das passierte relativ leicht und schnell und war höchst unangenehm, denn entweder erstickte man tatsächlich oder man glaubte zu ersticken, bis man dann endlich befreit war.
Diese Phase der Krise der Männlichkeit fällt zusammen mit dem, was man heute unter dem historischen Schlagwort von der Suche nach dem neuen Menschen auch subsumiert. Und darauf antwortet ja dann der Nationalsozialismus in gewisser Weise. Und er gibt eine Antwort auf diese Suche nach dem neuen Menschen. Er stellt einen neuen Menschen vor und damit beginnt eigentlich auch das dunkelste Kapitel in der Karriere von Heinrich George. Er, wie er selber sagt, arrangiert sich mit dem Nationalsozialismus. Karl Zuckmayer nennt ihn einen Führer des narzisstischen Theaters. Wo steht George in dieser Zeit und wie ist sein Engagement einzuordnen?
Zuckmayer lässt kein gutes Haar an George. Das beruht nicht auf einer abstrakten Feindschaft oder Gegnerschaft, sondern die beiden waren in den 20er Jahren und auch bis Zuckmayer dann emigriert ist, waren die beiden befreundet. Und das spielt in vielerlei Aussagen von Emigranten über diejenigen, die in Deutschland geblieben sind, eine ganz große Rolle, weil die kannten sich eben, wenn man in Berlin war, Zuckmayer lebte ja auch in Berlin, dann kannte man sich vom Theater und kannte sich von der Bühne und ging auch mal ein Trinken und aß auch zusammen. Zuckmayer hatte sogar einen Wohnungsschlüssel von Heinrich George. Ja, zu diesem berühmten Datum 1933 und dem, was Heinrich George dort widerfahren ist, beziehungsweise wie er gehandelt hat. Also ich versuche in meinem Buch die Behauptung eines kompletten Bruchs, der 1933 geschehen sein soll, zu vermeiden. Ich versuche schon Spuren so ab 1930, 29, 30, dann vor allem 31, aufzumachen in dem, was George auch gespielt hat. Also es gibt da schon so eine Wende zum nicht mehr pazifistischen, antimilitaristischen, anklagenden Drama und dem entsprechenden Figurenpersonal, also eines Toller zum Beispiel, Ernst Toller, Hinkemann, sondern es gibt schon eine kleine Wende. Da ist auch George mit dabei. Es gibt dann ein Drama, Douaumont heißt das. Damals wusste jeder, was das ist. Douaumont war ein Fort in Verdun. Und das wurde in die Luft gejagt von den Franzosen. Und die deutschen Soldaten, die da drin waren, sind dann jämmerlich krepiert, kann man nicht anders sagen. Da gab es ein Hörspiel, in dem George den Monolog gesprochen hat. Und das ist auch wieder so frappierend und irgendwie auch faszinierend für mich gewesen, wie er da eigentlich auch wieder sein eigenes Schicksal spielt. Der Unterschied ist, dass das keine Anklage mehr ist, sondern Herr heißt jetzt plötzlich, ja, das Opfer muss doch für irgendwas gut sein und wir müssen dieses Opfer auch entsprechend bewerten. Wir dürfen das nicht vergessen. Die antimilitaristische Anklage und damit verbundene Gesellschaftskritik, die ist plötzlich weg. Da kann man so eine Wende zum Heroischen feststellen, wo man dann anfängt, Mut, Disziplin etc. etc. nicht nur erneut zu bewerten, sondern positiv zu bewerten. Und diese Wende macht George mit. So, das ist der eine Punkt. Der andere ist, da gibt es natürlich verschiedene Gründe oder viele verschiedene Gründe, warum George 1933 dann ja sehr, sehr schnell nach dem 30. Januar, also der Machtergreifung, in dem Propagandafilm, einem der ersten überhaupt, Hitlerjunge Quecks mitgespielt hat. Das war dann schon im Juli, waren die Dreharbeiten, da waren nur ein paar Monate vergangen. Naja, die erste Antwort ist, er ist eben halt in Deutschland geblieben. Er hätte, der Durchschnittsdeutsche hätte das nicht machen können, Heinrich George hätte nach Hollywood gehen können, also er hätte emigrieren können.
Er hatte schon Kontakt auch in die USA.
Er hatte Kontakt, er hatte 1931 in Hollywood einen Film gedreht. Die wollten ihn behalten, die haben ihm einen Vertrag angeboten. Die haben gesagt, naja, sie müssen halt Englisch lernen. Das hat er aber nicht getan. Die spätere Begründung war dann, die kennen wir von Bertha Drews, er wollte sozusagen auch aus der deutschen Sprache nicht auswandern.
Ja. Stattdessen spielt er dann in Propagandafilmen, er spielt in Jud Süß, er spielt kurz vor Kriegsende noch in diesem Monumentalstreifen Kolberg. Die wichtigste Rolle allerdings, schreiben Sie, findet Mitte bis Ende der 30er Jahre nochmal auf der Bühne statt, nämlich in Goethes,
ach so, ja, genau.
Goethes Götz von Berlichingen.
Götz von Berlichingen.
Hat das er ist schon, die Rolle seines Lebens?
Er hat sich sehr, sehr identifiziert mit Götz von Berlichingen, also mit dem historischen Götz von Berlichingen. Es gibt auch Fotografien, wo er diese eiserne Faust hat, wo er diesen Harnisch hat. Mit diesem Harnisch und Sammelbüchse in der Hand ist er dann auch vor Adolf Hitler in der Reichskanzlei erschienen, um für das Winterhilfswerk zu sammeln. Man hat ihn identifiziert mit dieser Rolle. Ich habe in dem Nachlass Briefe gefunden von Frontsoldaten an Heinrich George, die sagen, wir sitzen hier im Bunker, hier ist nichts los. Das war am Westwall, das war kurz bevor dann der Frankreich, sogenannte Frankreich-Feldzug losging. Wir haben nichts zu tun, aber wir möchten Ihnen schreiben, wir verehren Sie, wir haben Sie auf der Bühne gesehen. Wir haben unseren Bunker Götz von Berlichingen genannt. Und wir wollen hier ein Bild aufhängen. Wir haben eins, das ist aber so klein, wir möchten ein ganz großes. Das ist eine sehr interessante Anekdote, weil das erzählt etwas darüber, wie dieses Bild, also im wahrsten Sinn des Wortes, als Bild, als Fotografie in vielen Illustrierten zu sehen gewesen, Verbreitung gefunden hat und eben bis an die Front gelangt. Er hat ja auch seinen Sohn, seinen zweiten Sohn, Götz genannt.
Das ist eigentlich die größte Identifikation mit der Rolle. Und Götz George wird am 23. Juli 38 geboren. Mhm. Das ist der Todestag Götz von Berlichingens. Einer dieser vielen seltsamen Zufälle auch, die Sie in der Biografie aufdecken.
Das haben früher schon andere gesagt. Auch Bertha Drews schreibt das auch, weil man immer wieder halt darüber gerätselt hat, wieso jetzt der Götz. Und es ist dann durch die Presse, durch die NS-Presse, durch die Illustrierten, durch die Home-Stories, die es da auch schon gab, gegangen. Da waren die Überschriften dann oft eben der große und der kleine Götz.
Und es ist für Götz George eine lebenslange Auseinandersetzung, die damit anfängt, dass er diesen Namen trägt, dass er den Namen des Ritters mit der eisernen Hand, die größte Rolle des Vaters im Vornamen trägt. Wie funktioniert dann dieser Emanzipationsprozess für Götz George?
Ja, der funktioniert darüber, dass er ja erst 8 Jahre alt war, als der Vater dann im sowjetischen Speziallager Nummer 7, wie sich das nannte, also das frühere nationalsozialistische Konzentrationslager Sachsenhausen, 1946 gestorben oder man kann auch sagen elendiglich krepiert ist. Was blieb dem armen kleinen Götz anderes übrig, als sich so gut als möglich zu emanzipieren? Er hat sich eigentlich von dem Vater nie wirklich befreien können. Was mich auch nicht wundert, denn wenn man sich etwas hineinvertieft in die Psychologie dieses Kriegskindes, vaterlosen Kriegskindes, das Götz-George ja gewesen ist, Bertha Drews, seine Mutter, musste nach 1945 versuchen, die Familie durchzubringen und hat auch versucht, ihre Karriere wieder in Gang zu bringen. Der kleine Götz war viel alleine, musste also mit sich selbst zurechtkommen. Und das hat er sehr, sehr gut gelernt. Aber ich glaube, dass ihm der Vater oder die Erinnerung an den Vater, der mutmaßlich gar nicht der wirkliche Vater gewesen ist, sondern ein Idealbild eines guten Vaters, eines großen Schauspielers, das brauchte er, um selbst zum Schauspieler zu werden. Das war ja die Familientradition, der konnte ja auch nicht entkommen. Aber ein Junge in dem Alter, also 8, 10, natürlich dann auch noch im Alter von 13, 14, 15, braucht eigentlich so ein männliches Vorbild. Es braucht eigentlich den Vater als Orientierungsfigur. Und die hatte er nicht. Also woran konnte er sich klammern? An sich selbst.
Und er emanzipiert sich dann zu einem großen Teil auch über den eigenen Körper. Also der Körper, der einerseits geerbtes ist, Gene sozusagen. Also Götz-George ist auch kräftig, massig, stark, aber der eben auch was Formbares ist. Und das letzte Kapitel in Ihrem Buch heißt Die Deutschlandkörper, in dem Sie diese beiden Körper Heinrichs und Götz-Georges vergleichen. Und Götz-George entwirft dann trotzdem eigentlich ein anderes Körperbild.
Absolut.
Ein Körperbild der
also
bundesrepublikanischen Demokratie.
Deutschlandkörper war ein Begriff, den ein Journalist in der Zeit gebraucht hat. Ich glaube, im Nachruf auf Götz-George, da war ich auch sehr dankbar für, weil ich finde das sehr, sehr treffend. Also die beiden stehen für dieses Land mit allen Höhen und Tiefen. Es gibt diese natürlich physiognomische Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn, das liegt auf der Hand. Es gibt auch eine gewisse körperliche Ähnlichkeit, nämlich, wie Sie sagten, diese physische Kraft. Es gibt aber einen ganz großen Unterschied. Nämlich Heinrich George hat sozusagen seinen Körper übersehen oder sagen wir, er hat ihn malträtiert. Also er hat sehr gerne getrunken, er hat sehr gerne gegessen, er hat sehr gerne gefeiert. Er hat keine Rücksicht auf seine Gesundheit genommen, musste auch immer wieder mal ins Sanatorium und abspecken, damit er auf der Bühne nicht allzu korpulent gewesen ist.
Und Götz-George das genaue Gegenteil.
Das genaue Gegenteil. Also von Anfang an, also schon in seiner ganz frühen Jugend, hat er angefangen zu verstehen, der Orientierungspunkt für mich, das bin ich selbst. Das ist meine physische Stärke, die jetzt dann nicht nur physisch, sondern auch eine psychische Stärke ihm gegeben hat. Und er hat seinen Körper, ja, ich glaube, man kann sagen, er hat seinen Körper geliebt. Er hat ihn zumindest sehr, sehr gepflegt und hat sich sehr, sehr um ihn gekümmert. Das passt natürlich auch zu einem gewissen männlichen Körperkultus, der dann in den 80er Jahren auftaucht und so weiter und so fort. Aber das sind die großen Unterschiede.
Es kommt dann kurz vor Götz-Georges Tod im Jahr 2016, einige Jahre zuvor, noch zu einer sehr besonderen Form der Auseinandersetzung mit dem Vater. Götz-George spielt den eigenen Vater in einem Dokudrama, George. Ja. Ist das vielleicht der Moment, wo er ausgerechnet im Spiel in der Bühnenanverwandlung, wenn man so will, des Vaters diesen Bann dann kurz vor dem eigenen Tod, ich glaube 3 Jahre vor dem eigenen Tod, dann bricht?
Ich glaube, dass er ihn eigentlich nicht gebrochen hat. Also soweit ich das da Einsicht habe. Weil er vor seinem Tod 2016, wenn man Interviews liest, dann merkt man doch immer wieder, auch im Zusammenhang Interviews mit diesem Film, George, wo er seinen Vater spielt, wo er eine große Unzufriedenheit damit hat, dass sein Vater nicht wirklich gewürdigt würde in Deutschland. Da sieht man, wie eng verbunden er mit seinem Vater gewesen ist. Und ich habe auch Aussagen von Kollegen, Regisseuren, die sagen, es kam immer wieder die Sprache auf den Vater. Er wollte, dass der Vater anerkannt wird, die Anerkennung findet, die er für richtig hielt. Und aus einer psychologischen Perspektive finde ich das auch verständlich, dass er an diesem guten Vater, um das jetzt mal so in eine Formel zu bringen, festhalten wollte. Das sieht natürlich ganz anders aus, wenn man das jetzt aus der Perspektive des Historikers betrachtet, wie ich das getan habe. Da muss man dann die Fakten überprüfen und dann stößt man auf diese Idealisierung. Das ist aber eben was anderes als das Verhältnis des Sohnes zum Vater.
Ja, und wie dieses Verhältnis des Sohnes zum Vater sich entwickelt hat, das kann man nachlesen in der Doppelbiografie Heinrich und Götz-George, zwei Leben von Thomas Medicus. Erschienen im Rowohlt Verlag, 416 Seiten, kosten 26 Euro. Und ich bedanke mich bei Thomas Medicus ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.